Wir alle nutzen täglich unser Smartphone und natürlich auch die Tastatur auf dem. Ich persönlich habe mir noch nie überlegt, ob man da etwas besser machen kann. Mein heutiger Studiogast hat sich das überlegt und ist sehr erfolgreich mit seinem Tech-Startup unterwegs. Herzlich willkommen im Baselcast, David Eberle.
Vielen Dank, cool, dass ich hier sein darf.
Du bist Co-Founder und CEO von der Firma Typewise AG. Die haben eine neue Tastatur erfunden.
Ja, also das Ganze startet eigentlich ein bisschen früher. Also unser Ziel von Janis Bernecker und mir war eigentlich schon immer, unser tägliches Leben zu optimieren und so einfach wie möglich zu machen. Das hat schon in der Schule gestartet.
Darf ich fragen, wie alt bist du?
Ich bin jetzt 35.
35?
Ja. Das ist schon zeitlich
her. Aber wo du noch in die Schule gegangen bist, hat jetzt noch nicht jeder ein Handy gehabt.
Nein, das ist dann gerade gekommen, aber noch mit der T9-Tastatur. Das ist alles noch ein bisschen langsamer gelaufen. Wir hatten noch kein Internet gehabt. Genau, aber schon dort, das tägliche Leben kann man schon seit eh und je optimieren, oder? Da gibt es ja schon zahlreiche Erfindungen. bei uns ist es auch eben darum gegangen, denn vor allem auf der Technologieseite, oder? Janis hat immer sehr viele neue Software ausprobiert, zuerst auf dem PC und nachher später auch auf dem Smartphone, um eben das auf die Interaktion besser zu machen.
Aber ist dort schon, die haben euch im Gimmick kennengelernt.
Wir haben uns im Gimmick kennengelernt, ja.
So wirklich Compass oder mehr so Zufall?
Nein, schon. Wir sind quasi Sitz, wie sagt man, Banknachbarn gewesen.
Ja, Sitznachbarn. Ja. Und gute Noten gehabt? Wer war besser gewesen?
Hey, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr genau.
Er hat schon angerufen, jetzt bin ich gespannt,
ja,
was du
sagst. Ja.
Sie waren gleich gut gewesen.
Wahrscheinlich.
Absolut. Aber sind beide schon tech-affin gewesen?
Ja, voll. Wir haben auch dort schon angefangen, so Webseiten zu entwickeln für auch Kunden. Wir haben dort schon etwas verdient neben der Schule. Und haben das dann auch während dem Studium in eine Firma ausgebaut. Das war die iCoaching GmbH damals.
Also haben die noch während der Schule gegründet oder nach
Studium,
dem?
Ja. Und haben dann eigentlich, also wir haben immer die Idee gekommen, wenn wir selbstständig sind, aber nicht damals noch nicht so genau gewusst, was. Und haben halt beide können Webseiten machen, ich mehr so ein bisschen von der Business-Seite und auch mehr im tieferen Technischen. Und so haben wir in der Region Basel dann relativ schnell ein paar Kunden gewonnen, KMUs, die haben auf sozialen Medien mehr aktiv werden. Und jetzt auch noch relativ wenig Angebot gegeben. Wir sind als zwei Junge mit einem relativ günstigen Preis, haben wir dann durch einige Kunden gewonnen, haben das können kontinuierlich ausbauen. Immer neben dem Job, also für uns war das nie eine Vollzeitsache gewesen, sondern eher zum Spass, aber doch ernsthaft.
Haben wir dort eine GmbH gehabt?
Wir haben eine GmbH gehabt, genau. Und durch die Zusammenarbeit ist dann halt Janis eines Tages auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich kann mal meine Tastatur optimieren, weil ich habe gelesen, dass die eigentlich aus dem 19. Jahrhundert kommt, von der Schreibmaschine. Und dann ist ja logisch, dass das nicht gut kann funktionieren. Und warum hat sich eigentlich niemand so etwas Besseres überlegt?
Und was war dein erster Gedanke gewesen?
Ja, sie haben ein sehr langes E-Mail bekommen von ihm, wo das alles sehr ausführlich beschrieben hat. Er hatte auch schon eine Idee gehabt, wie das könnte aussehen. Und ich habe, glaube ich, zugeschrieben, let's do it oder so.
Gut, er hat ja die Arbeit gehabt. Mach schon mal, ich verkaufe es dann.
Genau. Ja. und so ist das eigentlich dann gestartet. Ja. Also mein Gedanke war zwei Sachen. Okay, 19. Jahrhundert, das macht Sinn, das ist super lang her. Also es ist nicht einfach eine kleine Verbesserung, die man machen kann, sondern wahrscheinlich eine fundamentale Verbesserung. Und das Zweite war, es ist ein riesiger Markt, also jeder der Tastatur. Und wir reden nicht irgendwie...
Natürlich, aber jedes Auto fährt mit vier Rädern. Weißt du, es ist ja schon etwas, wo die Menschen sind Gewohnheitstiere.
Also absolut,
ja. Oder es ist nicht etwas, es gibt ja die so Problemlöser finden, wo du sagst, das gibt es noch nicht, oder? Und ich meine, bei der Tastatur ist es schon so, das kennt jeder, nutzt jeder, hat jeder. Also es ist schon ein mutiger Schritt, sagen... Vor allem, wenn ich überlegst, wie die grossen Tech-Giganten ständig probieren, alles zu optimieren. Aber an Tastatur hat sich eigentlich noch niemand angewogt.
Nein, also sie haben. Ich meine, Google hat ja eigene Tastatur lanciert im 2000. 14. Mit dem Skiboard, die sind relativ spät gsi mit dem. Vorher hat es keine Google-Lösung dafür. Und sie haben ja schon im Bereich AI, also sie haben auf den Ansatz genommen, wir lernen die Tastatur, wie sie ist, aus welchen Gründen auch immer. Und wir nutzen AI, um so die User Experience besser zu machen. Apple hat das auch gemerkt, ein bisschen später, erst 4 Jahre später, und haben dann auch angefangen, ihre Algorithmen aufzubessern, haben aber an der Tastatur eigentlich nichts verändert. Und es gibt auch es gibt schon gewisse Punkte oder viele Punkte, wo einfach wirklich nicht gut sind und wo man kann besser machen kann.
Ich habe mir auch überlegt, ich habe natürlich vor unserem Gespräch extra mal da
das gut,
installiert. Jetzt haben wir einen mehr, jetzt sind nur 500.001. Es ist, was ich gut finde, ist wirklich der Einstieg, dass du dort anleitest, das brauchst du irgendwo. Habe dann auch selber müssen lachen, weil ich natürlich extrem schnell dann auch über Sachen gestolpert bin. Also jetzt im vollen Funktionsumfang für jemanden, der normal technisch begabt ist, wie lange hat er, um sich dort reinzudenken?
Also es ist etwa eine Woche.
Eine Woche,
ja. Und es sind ja eigentlich sind es wie so 3 Komponenten, die unterschiedlich Zeit brauchen. Das eine ist, man muss die Tastatur mal installieren. Das ist eine Sache von 5 Sekunden.
Das hat super geklappt, ja.
Es geht aber auch dort, vielleicht sind das dann, ja, wenn man es erstmal gerade auf iOS, also man merkt, auch dort die Android-Nutzer sind normalerweise eher sich gewohnt, etwas zu einstellen im System.
Klar.
Die iPhone-Nutzer weniger.
Ja.
Also wir haben gesehen, dass bei den iOS-Nutzer ist ein bisschen weniger Gewohnheit da.
Wo sind die erfolgreicher? Auf welchem von diesen 2?
Also Android ist ein bisschen mehr.
Ja.
Also ich würde sagen, vielleicht 2/3 der Nutzer sind Android und 1/3 iOS.
Hast du nicht das Gefühl, dass die Android-Nutzer auch eher vom Typ her die sind, die gerne mehr experimentieren und auch neue Sachen ausprobieren?
Das ist ja so, ja. Auf der anderen Seite, auf iOS bringt die Systemtastatur ist viel schlechter, wie was auf Android mit einem Google Keyboard oder mit einem Swift Key vielleicht gewohnt bist.
Also ist eigentlich die Zielgruppe höher in der Apple-Welt, kannst du sagen?
Ja, es ist schwieriger, die dann wirklich zu bekommen, weil sie eben vielleicht nachher Mühe haben, eine leichte Tastatur zu installieren. Aber wie gesagt, die Nutzergruppe ist mit mehreren Milliarden so gross.
2% würde länger.
Also dass man eigentlich sagt, wir versuchen, die Leute zu finden, die bereit sind, eine neue Tastatur zu installieren, die das lernen wollen. Wie sie sagen, hey, ich sehe, dass das besser sein kann. Und ich lerne das, wie Leute, die auch durch ein 60-Tages-Fitnessprogramm gehen, wie sie sagen, ich will das erreichen. Es steigen auch dort viele aus, auch bei diesen Meditations-Apps, wo du jeden Tag meditieren musst. Da werden 90% wahrscheinlich abbrechen am dritten Tag. Dann haben sie keine Zeit mehr, machen irgendetwas anderes. Das ist genau das gleiche Problem. Aber dort gibt es Nutzer, die das durchziehen und die nachher das jahrelang machen. Und das ist so der Typ Nutzer, der jetzt so unsere erste Zielkunde ist.
Also was ich noch gut gefunden habe, ist, dass dir ja beim Einstieg doch auch die Möglichkeit gegeben, die alte Tastatur zu lassen, aber zuerst mal neue Funktionen. Also zum Beispiel das Löschen, überziehen, das finde ich super. Ja. Das habe ich dann auch wieder vermisst, als ich es wieder abgeschaltet habe. Ja, also ich glaube, du musst es mal wie erfahren haben, um zu sehen, was es kann, und dann merkst du, was dich beim anderen stört. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Ich finde es einfach geschäftlich halt wirklich auch mutig, eben, diesen Schritt zu gehen. Auf der anderen Seite hast du natürlich ein riesen Potenzial, das ist klar. Wie viele Mitbewerber haben wir denn in diesem Bereich?
Es gibt auch relativ wenig, interessanterweise. Es gibt eben die grossen Firmen wie Apple, Google und Microsoft, die ihre eigene Tastatur haben. Auch ein Samsung, wobei das ist jetzt nicht wirklich eine kompetitive Tastatur in unseren Augen. Und dann gibt es ein paar chinesische Players, wobei die sind auch alle aus den App Stores rausgeschmissen worden. Nicht unbedingt jetzt wegen dem kürzlichen eigentlich politischen Konflikt, sondern über die letzten 2 Jahre, wie sie Daten abgesogen haben. Das ist durch die Tastatur eigentlich das ideale Vehikel zum
Daten abziehen. Ja, und in der heutigen Welt natürlich auch immer mehr ein Thema. Komm, wir schauen noch mal schnell ein paar technische Sachen an. Also für jemanden, der jetzt die Tastatur nicht kennt, ich meine, was sind die wichtigsten 5 Sachen? Was macht ihr besser?
Also wir erreichen schlussendlich 5-mal weniger Schreibfehler.
Und wie? Durch was? Durch welches Feature?
Also, das eine ist das Hexagon-Interface, wo die Tasten eben hexagonal, also sechseckig sind. Warum? Weil unser Fingerabdruck ist rund. Auf der normalen Tastatur sind die Tasten sehr schmal. Das heisst, ich mache viele Fehler, vor allem in der horizontalen. Und mit der hexagonalen Form kann ich, ohne dass ich mehr Platz insgesamt brauche, Tasten halt viel grösser machen. Das reduziert Tippfehler schon mal. Das Zweite ist, wir haben Gesten eingeführt zum Grossschreiben. Also ich kann auf der Taste nach oben wischen. Ich kann auf der Tastatur irgendwo nach links wischen, einmal kurz oder lang überziehen zum Buchstaben löschen.
Kann ich bestätigen, das hat super geklappt und das checkst du auch gerade. Weil das ist eine Funktion, die du oft weisst, statt Umschalt, genau. Gehe ich auf eins auf, eins angesehen.
Ja. Und das Tolle ist, wir haben dann natürlich auch keine Shift- oder keine Backspace-Taste, was auch noch ein bisschen mehr Platz gibt für die wirklichen Buchstaben. Das Dritte ist, wir haben wir haben auch Tasten mit mehreren Tastenbelegungen für die Sonderzeichen. Das heisst, wir haben 8 Sonderzeichen auf dem Hauptlayout, ohne dass ich muss umschalten muss, nachher auf das zweite Layout oder noch auf das dritte Layout.
Genau, das heisst, ich kann aufs O klicken und wenn ich ein bisschen länger drauf bleibe, wird es zum Ö.
Hast du Ö oder du hast auch Ausrufzeichen und Fragezeichen einfach drauf.
Das ist alles sehr intuitiv gewesen. Also alles, was nur eine einzige Funktion hat, ist kein Problem gewesen. Unten rechts haben wir dann den Button mit dem Ausrufezeichen und dem Fragezeichen und dem Apostroph. Und das ist dann, das hast du ja wie auf einem Knopf 4 verschiedene Funktionen. Ja. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Also wir haben das auch gemerkt, eine zukünftige Version, man wird es wahrscheinlich reduzieren auf 3.
Ja.
Dann kannst du sagen, du tust entweder drücken, du tust lang drauf drücken oder du tust nach oben wischen.
Ja, oder du machst eine für Männer mit nur 2 und eine für Frauen mit 4. Ja. Die sind besser.
Genau. und ja, durch das haben wir auch die Emoji direkt auf der Tastatur. Also man muss nicht umschalten, was ja bei Apple muss man immer die Tastatur wechseln. Das ist vielleicht so das dritte Element. Das vierte Element ist die ganze Intelligenz. Das ist auch, wo wir jetzt stark daran arbeiten.
Also wofür alleine, wo hat eine Tastatur eine Intelligenz?
Also da zwei Sachen. Es ist bei der Autokorrektur. Also wenn ich etwas geschrieben habe, dass es das kann korrigieren in etwas Richtiges, weil ich mich vielleicht auf die falsche Taste gedrückt habe, bin gerade am Laufen oder eine kleine Taste.
Das passiert mir ja nicht mit den neuen Tasten.
Ja, es passiert immer noch. Das ist klar. Ja, also, gerade wenn man am Laufen ist, einhändig, das ist logisch. Ich glaube, das passiert ja auch auf der Laptop-Tastatur. Wie oft, wenn man E-Mail schreibt, geht man wieder zurück und hat sich vertippt. Das ist auch rein mechanisch. Man merkt, die Hände machen nicht immer genau das, was man will. Auch für einen geübten Zehnfingerschreiber, das passiert immer noch. Das heisst, man braucht eine Autokorrektur. Und das Zweite ist nachher Textvervollständigung. Also, dass die Tastatur kann vorhersagen, was möchte ich als nächstes schreiben. Und das mir gerade komplettiert und dann muss ich nicht mehr 20 Buchstaben drucken, sondern einmal das bestätigen und es ist bereits geschrieben. Und das ist eigentlich die Intelligenz. Und wir arbeiten zusammen mit der ETH Zürich. Also wir haben so ein InnoSwiss, also eine Art Förderung vom Staat, von unserer Bundesagentur für Innovation, wo eigentlich da immer tut, Firmen, also Industriepartner mit akademischen Partnern zusammenbringen. Und wir arbeiten jetzt in diesem Fall mit dem Machine Learning Institute von der ETH Zürich zusammen, wo wir gemeinsam an dieser Textvorhersage-Technologie arbeiten. Da haben wir jetzt gerade ein Patent eingereicht für die neue Autokorrektur, die zum 1. März rauskommt, die dann wirklich auch Google und Microsoft übertrifft. Auf dem normalen Layout.
Also ja, zwei Fragen. Was mir aufgefallen ist, wenn du Schreibmaschine gelernt hast im KV, dann weißt du, wo die Tasten sind. Die haben auch Tastenkombinationen anders. Also es ist nach dem A kommen nicht die Buchstaben, die du sonst hast. Warum haben die das geändert? Also haben euch Tests gezeigt, dass du mit 2 Daumen anders schreibst als mit 10 Fingern? Oder wie haben die diese Kombination erforscht?
Also eigentlich ist es sehr ähnlich wie das QWERTY und die gewisse Verschiebungen, also ich glaube 4 Buchstaben, was betrifft, sind dadurch bedingt, dass man halt 5 Reihen haben und nicht 3 Reihen.
Okay. Also ist nicht ein wahnsinnig wissenschaftlicher Hintergrund.
Doch, doch, absolut. Also der erste Wurf war auch eine komplette Reorganisation. Mhm. Es gibt nämlich ein Projekt vom Max-Planck-Institut, das nennt sich KALK. K-A-L-Q, das ist auch dann die Buchstabenfolge, wo der ihre Tastatur damit anfängt und nicht querz wie die normale deutsche Tastatur. Und sie haben sich angeschaut nach Buchstabenhäufigkeit, und dass sich die Hände nachher abwechseln, links und rechts.
Okay.
Sie haben aber festgestellt, wir haben dann mit diesen Forschern uns auch unterhalten, sie haben festgestellt, dass es so schwierig ist zum Lernen, dass sie haben eigentlich null Zuwachs gesehen. Und ihre grosse Empfehlung war für uns Projekt, bleibt auch beim Querz oder beim Querti bezüglich der Anordnung. Und wenn man es mal nebeneinander hat, sieht man unsere Foto auch oben rechts mit Querz oder Querti an. Mhm. Wir haben dann eben die leicht bedingte Änderung, wie wir das dann entschieden haben. Wir haben dann eigentlich so ein bisschen die Reachability, oder wenn man auf Deutsch sagt, also wie gut kann ich die Fläche auf dem Touchscreen mit den Daumen erreichen. Am Rand ist es schwieriger, da muss ich meine Daumen ein bisschen verrenken. Aus diesem Grund haben wir die Leertasten in die Mitte gemacht. Mhm. Weil man die mit Abstand häufigsten braucht. Also im Englischen ist jeder vierte Anschlag ist ein Leerschlag. Mhm. Und drumherum haben wir noch eigentlich das QWERTY-Layout gebaut. Und manchmal war es eindeutig, das Q ist oben links. In gewissen Fällen hat es eine Entscheidung gebraucht. Dann haben wir das auch nach Buchstabenhäufigkeit und eben Reachability nachher entschieden. Wir haben auch Tests gemacht. Also wir haben das ganze Projekt auch mit einem Kickstarter-Projekt gestartet. Und haben dort dann so eine Alpha-Gruppe auch rekrutiert. Also das sind dann Leute, die ein bisschen mehr gezahlt haben. Dafür haben sie gerade sofort die erste Version bekommen. Und das sind etwa 100 Leute gewesen, und mit denen haben wir nachher so erste Varianten auch austesten, was besser funktioniert.
Aber da kann man wirklich sagen, die haben eigentlich die Tastatur für die heutige Anwendung neu konzipiert. Weil das ist ja schon faszinierend, dass man eigentlich über so lange Zeit immer am gleichen Modell festgehalten hat. Ist es aber damals auch schon so gemacht gewesen, dass es macht ja Sinn, oder? Wenn ich auf dieser Seite die Buchstaben habe, wo abwechslungsweise Wahrscheinlichkeit höher kommt, kann ich schneller schreiben, oder? Es gibt ja die Weltmeisterschaften im SMS-Schreiben. Ja. Da müsste man eigentlich sagen, wenn jetzt die das neu entwickelt haben auf die heutige Zeit und die anderen noch mit der alten schreiben, sollten die eigentlich die nächsten Weltmeister stellen? Die sollten eigentlich SMS-Schnellschreiben
Competition organisieren, ja.
Absolut. Ein eigenes Team haben.
Ja, es ist eine von unseren viralen Ideen. Mhm. Es gibt einen Guinness-Book-Eintrag fürs schnellste Schreiben. Das hat
Ander dem auch mal euch abgeschickt?
Das müssen wir noch machen, ja. Aber wir haben jetzt etwas sehr Gutes im Team, was ich eine sehr junge Dame, wo sich um das ganze Social Media kümmert. Mhm. Wir haben da verschiedene Versuche gestartet. Es ist halt ein Tech-Produkt, ist halt nicht wirklich, ist nicht etwas wahnsinnig, also ist kein sexy Produkt per se. Mhm. Darum ist es immer ein bisschen schwierig, jetzt über Instagram irgendwie schöne Bilder. Das ist halt, ja, dann.
Die Vermarktung schauen wir noch an.
Letzte Frage
zu der Technik. Die Autokorrektur. Ich meine, das kannst du nicht selber entwickeln. Also ich meine, auf einen Spruch vielleicht, aber wenn jetzt litauisch. Also kauft ihr das denn ein von jeweiligen Ländern, die an dem forschen? Oder wie entwickelst du eine Autokorrektur in so vielen Sprachen?
Ja, also ist eben das Ganze, das ist jetzt eigentlich die Power von künstlicher Intelligenz, dass man ein Modell baut, das generisch mit jeder Sprache funktioniert. Und das Modell schaut sich eigentlich verschiedene Datenpunkte an, die der Nutzer generiert. Also man hat ja einerseits die genauen Druckpunkte, das ist eigentlich, was nachher das Touchscreen uns mitteilt. Aber wir haben auch weitere Informationen. Was hat der Nutzer in der Vergangenheit geschrieben? Wo trifft er normalerweise die Tasten, wenn er schreibt? Er trifft sie nicht immer im Zentrum. Das heisst, wir lernen auch von dem, was ist gerade der Kontext vom Satz, wo er drin ist. Was ist das letzte Wort, das er geschrieben hat, die letzten zwei und so weiter. in welcher Sprache ist er gerade. Also wir haben auch automatische Spracherkennung, die dann vergleicht, ist er jetzt gerade in einem Englisch, oder Deutsch oder auf Litauisch, was wir auch unterstützen. Und nachher mit diesen Datenpunkten, das geht dann durch das Modell durch. Das ist eine Blackbox. Also es weiß ja niemand genau bei diesen neuralen Netzwerken, wie sich das nennt, was jetzt da genau vorgeht. Und das spuckt nachher Wahrscheinlichkeiten aus. Und die Wahrscheinlichkeiten, das sind zum Teil auch Fantasiewörter. Und die lassen wir nachher eigentlich durch ein Wörterbuch durch, wo wir auch selber bauen. Wir kaufen das nicht ein. Es gibt halt sehr viele öffentliche Daten. Also oft wird ja Wikipedia genutzt zum Erstellen von so einem Sprachmodell. Da kann man dann verschiedene Quellen nutzen, dass sie sinnvoll kombinieren, dass es auch dem entspricht, wie die Leute wirklich schreiben auf dem Handy und nicht irgendwelche Gesetzesbücher, wo nicht wirklich relevant sind. Und das gibt dann einen Filter und nachher kommen auch wirkliche Wörter raus und dann kann ich noch Nutzerwörter, wo er auch vielleicht neue Namen, die nicht in einem Wörterbuch auftauchen, wo er aber schon geschrieben hat, das ergänze ich dann. Und nachher bekomme ich eigentlich, dann spuckt auch die Autokorrektur das Top-Wort aus. Und wenn das ein gewisses Wahrscheinlichkeitslevel übertrifft oder das geschriebene Wort ein gewisses Wahrscheinlichkeitslevel untertrifft, nachher wird es ersetzt. Und das passiert innerhalb von 10 Millisekunden, das Ganze. Und dann, das merkt der Nutzer, also der schreibt das Wort, nachher steht das Richtige dort. Was wir machen, wir haben noch so einen Rückgängig-Button, der dann erscheint. Und dann sieht der Nutzer, dort hat im Rückgängig-Button, was hat er eigentlich wirklich geschrieben gehabt. Und wenn er denkt, nein, das ist das Richtige, dann drückt er schnell dort drauf, dann steht wieder sein originale Wort eigentlich im Satz und dann weiterschreiben und dann hat die Tastatur lernt von dem. Und so lernen wir auch Schweizerdeutsch. Am Anfang werden gewisse Wörter auf Hochdeutsch noch umkorrigiert. Dann drücken wir irgendwie 20, 30 Mal auf den Knopf für die gängigen Wörter und dann lernt Typewise das Schweizerdeutsch, wie ich das auch schreibe.
Aber das heisst, Typewise fängt eigentlich jedes Mal neu an lernen mit jedem neuen Nutzer. Also, aber es gibt schon einen gewissen Grundstock. Eben, also die normalen Wörter, die vorgegeben sind, die es dann dort abgleichen, die hat er drin.
Genau. Ja. Und das tun wir auch ständig weiterentwickeln.
Ja. Aber ist das alles in diesen 65 Mega drin? Oder ist das okay?
Wobei wir campen, also jetzt mit dem Update aufs 3.0 werden, gerade für Litauisch, da ist die Unterstützung aktuell noch relativ rudimentär. Ja,
das habe ich getestet. Das ist mir einfach gerade aufgefallen.
Das ist schon gut, ja. Also aktuell sind wir eher stark auf Deutsch, Englisch, Franz, Italienisch und Spanisch. Das sind die 5 Sprachen. Aber eigentlich dehnen wir das jetzt aus auf alle 40 Sprachen. Und jetzt kämpfen wir auch noch ein bisschen damit, dass es nachher nicht irgendwie 2 Giga gross wird. Und da gibt es aber auch, also es ist wahnsinnig, wie spezialisiert eigentlich also die ganze IT-Welt geworden ist, wie sich jetzt der ganze Fachbereich mit dem Thema so Modellkomprimierung beschäftigen. Wie kriege ich so ein Modell auf eine kleine Grösse? Also es ist sehr interessant, wie komplex das Ganze
ist. Ich kann sagen, eben, wenn man nur so die Tastatur anschaut, wenn was
alles dahinter steckt. Ja, es sind ein paar Tasten, wo man denkt, da kann man draufdrücken und das hat man in 2 Tagen programmiert und dann ist gut. Oder?
Was ist eine gute Größe für eine App? Ich meine, mit jeder neuen Handy-Generation hast du ein x-fache an Speicher. Also heute ist ja, auch wenn jetzt das grösser wäre, das, oder gibt es eine Grenze, wo du sagst, nein, also dort dürfen wir nicht drüber, weil dann irgendwie der App Store blockiert, oder?
Ja, es sind 2 Sachen. Das eine ist die App-Grösse. Klar, in der Schweiz können sich die Leute natürlich ein sehr grosses Handy, also sehr viel Speicher leisten. Wir haben aber auch viele Nutzer aus zum Beispiel Lateinamerika. Da sieht es wieder ein bisschen anders aus. Und darum muss eigentlich, ich denke, es gibt keine Maximalgrösse, aber man muss möglichst klein. Also ich glaube, unter 100 Megabyte wäre schön. Auch wenn man sich überlegt, dass man mit für gewisse Marketingmaßnahmen, wo man für die App nicht über die App Stores tut, verteilen, aber beispielsweise über Telco, also wie eine Swisscom, in anderen Ländern zum Teil tun Telcos über SIM-Karten auch Apps installieren. Mhm. Dann hat man natürlich einen begrenzten Speicherplatz.
Aber weißt du, wie fest müsst ihr jetzt, also ich meine, die sprechen ja jetzt eine neue Generation von Handy-User an.
Ja.
Aber ich behaupte immer noch, die, die schon seit 20 Jahren jetzt sich an das gewöhnt haben, das wird schwierig, die zu ändern. Aber wenn du natürlich die Jungen nimmst, die eben noch nicht können, ein 10-Finger-System oder das noch nicht drin haben, dann sind die innerhalb von 2 Tagen schon voll auf dem, oder?
Logisch, ja.
Und von dem her ist schon die Frage, wie weit müsst ihr so Sachen berücksichtigen, mit wie viele alte Handys sind noch rum? Oder sagen die, nein, wir kommen jetzt raus, eine neue Generation, neue Handys, wir setzen voll auf die. Was ist der Businessplan? Also von der Marketing-Sicht jetzt auch, wie vermarktest du eine neue Tastatur?
Also ich meine, das eine ist über PR.
Mhm. Also die haben jetzt einen Preis gewonnen an der Tech-Messe.
An der CES,
ja, genau. Die haben 165'000 Follower, habe ich gesehen, auf Insta. Wenn jetzt die einen Post raushauen, merkt ihr das? Macht es dann bei euch gerade zack? Oder ist das so einfach ein Tröpfchen von vielen?
Das ist eher ein Tröpfchen von vielen. Also wir haben CES sicher etwa 30 oder 40 Presse, also Zeitungs- oder Magazinartikel gehabt. Wired zum Beispiel hat zweimal darüber geschrieben. Da sieht man dann ein bisschen etwas. Aber das sind eher echt Massen noch haben und man muss halt schauen, dass man regelmäßig auch News hat, wo jemand interessiert.
Wie bringst du News über eine Tastatur? Wieder eine neue Funktion?
Ja, ich denke, reine neue Funktion interessiert niemand. Ja. Über das Google Keyboard oder so wird über neue Funktionen geschrieben, weil dort gibt es einfach genug Nutzer. Auch wenn es nur 1% interessiert, ist es immer noch genug. Die haben so dedizierte Webseiten, die einfach nur über Google Produkte schreiben. In unserem Fall, ja, neue Funktionen, aber halt auch mit einem entsprechenden Claim dahinter. Also, und oder vielleicht eben einen Preis, jetzt wie an einer CES, und da gibt es halt Journalisten, die über CES schreiben, und dann schreiben sie halt auch über unser Produkt, wie es jetzt einen Preis gewonnen hat, zum Beispiel. Oder man unterstützt einen neuen Spruch und kommt in ein Land und sagt, liebes Land, das ist super beliebt in Amerika, und jetzt unterstützen wir auch Isländisch.
Ja. Wie sind denn jetzt unterwegs? Ich habe gesehen, die haben 500'000 Installationen gehabt, also wo auch immer die Zahlen her stammen, vielleicht variiert es ein bisschen, aber plus, minus. Dann habe ich gesehen, die haben In-App-Verkäufe, die machen, oder? Das von eben bei $2 an bis $25. Wie viele Leute sind ihr in der Firma jetzt?
Wir sind 10 Mitarbeiter.
10 Mitarbeiter, ja. Okay. Alle 100%?
Ja, ziemlich. Also wir sind etwa 8 FTEs, wenn du so rechnest.
Und zahlt ihr euch schon normale Löhne aus oder sind ihr immer noch auf dem, nein, wir investieren alles?
Nein, also es ist natürlich, klar, haben wir keine UBS-Gehälter. Wir haben eben, unsere ETH-Mitarbeiter sind noch über die Förderung eigentlich gezahlt. Aber unsere Entwickler, also die sitzen in Belgrad, zwei von unserem Marketing sitzen in Moskau.
Wie hast du die Leute gefunden?
Wie wir dort die besten Leute gefunden haben. Also wir haben die Leute gefunden. Wir haben verschiedene Plattformen, haben wir das ausgeschrieben. Wir haben sich in der Schweiz ausgeschrieben, an allen möglichen Unis ausgeschrieben, Jobboards ausgeschrieben, Startup-Jobboards ausgeschrieben. Dann haben wir es auf LinkedIn ausgeschrieben, also international, in so Hubs wie Berlin und Barcelona und Amsterdam. Und dann haben wir es auf AngelList ausgeschrieben. Und AngelList ist also eine, was er hat mal so als Angel oder Investment Community angefangen, aber mittlerweile ist das eine sehr große Startup-Plattform, wo man auch Jobbörse hat. Und dort haben wir zumindest einen von den beiden über diesen Weg gefunden. Und wir haben etwa 450 Bewerbungen bekommen für eine Stelle. Und haben sicher etwa 20 Interviews geführt. Und es ist sehr schwierig, in der Schweiz gute Marketing-Leute zu finden und auch gute Entwickler zu finden. Also es ist, wir haben gute Leute in gewissen Bereichen, jetzt wie im ganzen technischen Ingenieur- oder auch Software-Engineering-Bereich top. Wir haben sicher gute Finanzleute in dem Consumer Marketing. Dort haben wir keine grossen Firmen, die da aktiv sind. Oder? Und das macht es dann sehr schwierig, dort gute Leute zu finden. Und dann musst du eigentlich ins Ausland.
Aber eben, das ist normal in einer Branche wie euch, dass die einfach wirklich so, die nehmen die Leute, die die brauchen in diesen Ländern und die arbeiten, da kann man heute zusammen arbeiten.
Ja, das kann man. Es machen nicht alle so. Also wir sehen, es gibt verschiedene Wege. Es gibt auch Startups, erfolgreiche Startups in der Schweiz, wo meinem Eindruck nach das ganze Team dann auch lokal sitzt. Das scheint auch zu funktionieren.
Mhm. Gut, das ist vielleicht dann der nächste Step. Also wenn ihr eine Größe erreicht, was sagen so, jetzt wollen wir die Leute zusammen haben, um den nächsten Innovationssprung im Team können machen, ist ja das nicht ausgeschlossen. Dann holst du halt die da an.
Ja,
an dem wird es nicht scheitern, wenn es funktioniert.
Das sind Überlegungen, wobei, gell, wenn man schaut, was die grossen Firmen machen, wie Twitter, wo alle remote arbeiten, GitLab ist eine Firma mit 2000 Mitarbeitern. Die sind alle remote, komplett.
Mhm. Es gibt A und B. Also das ist nicht richtig oder falsch.
Ja.
Jetzt, ich habe gesehen, von der Finanzierung her, die haben einmal angefangen mit einem Crowdfunding. Oder genau. Einmal, eben, ja. Das ist aber wahrscheinlich noch zu der Zeit gewesen, wo der nebendran...
Ja,
eben, genau. Ja. Dann haben die nicht einmal bei der Höhle der Löwen auch mitgemacht?
Wir haben einen Auftritt im Herbst.
Ja, haben die dort können realisieren?
Ja.
Ja. Wie viel hat das gebracht? Also ich verfolge es stark, oder? Aber vor allem Australien... Und Deutschland gefallen mir sehr gut. Die Amerikaner machen es sehr populistisch. Ja. Und bei den Schweizer kann ich noch nicht so richtig durchblicken, weil das Land ist einfach zu klein. Wenn sie dann von Erfolgsstories erzählen, wo jetzt haben sie 1200 Bürsten können verkaufen, denke ich so, ja gut, okay. Mhm. Wie ist das jetzt? Aber du, ich meine, im Tech-Bereich ist es vielleicht etwas anderes, als wenn du etwas verkaufst, was du anlängen kannst. Was hast du für Erfahrungen gemacht?
Also es war eine sehr gute Woche jetzt von den Download-Zahlen. Wir sind sicher, vielleicht, wir haben ja auch noch zusätzlich auch noch Presse nachher gehabt, sind 20 Minuten noch zweimal auftreten. Das hat sicher irgendwie mehrere 10'000, also Zehntausende von Downloads generiert.
Aber dann ist es mehr der PR-Effekt gewesen, weil eigentlich erwarte ich ja dann, wenn so ein Investment kommt, sie sagen ja immer, es sei nicht nur das Geld, es ist ja vor allem das Netzwerk hinten dran. Und also zumindest jetzt in anderen Ländern hast du natürlich Hochkaräter in der Jury, die dir dann wirklich können Türen öffnen, oder?
Ja, also gut, wir haben ja mit der Bettina Hein, sie ist in unserem Verwaltungsrat und sie hat ja selber eine Firma
groß
gemacht und verkauft.
Sie ist bekannt dort, ja.
Genau, also ich denke, sie ist sehr, sehr wertvoll, jetzt auch für unseren nächsten Finanzierungsschritt und für die weitere internationale Expansion in Richtung USA. Und auch mit dem Roland Brack haben wir jemanden, der Erfahrung hat. Wenn wir jetzt ein physisches Produkt hätten, wäre dort vielleicht Zusammenarbeit noch stärker. Das ist jetzt auch, weil wir eigentlich von der Verteilung der App sehr limitiert sind. Wir haben einfach den Google Play Store und den Apple App Store. Und dort kann man relativ wenig Einfluss nehmen. Und Google ist bisher Algorithmenbetrieben. Die haben auch gar keine grosse... Also da machen Menschen sehr wenig... so Editorial-Entscheidungen, welche App das jetzt gefeatured wird und das läuft sehr automatisiert. Bei Apple gibt es das. Dort sind wir auch im Kontakt mit dem Team. Dort würden euch Beziehungen sicher etwas helfen, aber auch dort schlussendlich folgt das auch gewisse Kriterien. Und ich denke, je bekannter man bereits ist,
dann
desto besser funktioniert das dann,
oder? Es gibt immer so Grenzen, oder? Wir haben ja auch mit unserer Agentur haben wir ein, zwei sehr internationale, erfolgreiche Projekte durchgezogen können. Und dort sind wir im Bereich reingekommen, wo wir dann von Leuten kontaktiert worden sind, wo wir auch gefragt haben, ja, wie kommen wir jetzt auf einmal auf uns, oder? Und das ist dann wirklich, wenn du aber eine gewisse Flughöhe, oder? Und von dem her sind wir aber, dann haben wir jetzt Kontakt zu den wichtigsten Portalen. Also das ist, da gibt es schon persönliche Ansprechpartner auf Apple- oder Google-Seite.
Ja, also ist so ein bisschen formieren.
Ja. Kommen wir da langsam in den Bereich. Wie sieht die Zukunft aus? Also was gibt es für Varianten? Variante 1 ist, ein von den beiden grossen kauft euch auf. Wäre das eine Option? Oder sagst du, nein, wir ziehen es durch?
Du, meine, unser Ziel ist eigentlich, dass wir das tägliche Leben eigentlich von 1 Milliarde Leute können einfacher machen.
Aber jetzt rein von der Logik her,
und, oder? Oder wenn also, wie man das macht, ist nachher...
Wenn jetzt Apple würde sagen, ab jetzt gibt es einfach die beiden Tastaturen, entweder wählst du A oder B und B ist eure und für das kaufen sie euch auf, dann würde er doch nicht Nein sagen, oder?
Dann ist das Ziel ja erreicht, oder? Ja. Also das war ja ein Weg, wie man das schafft. Ich denke, das ist zu früh. Mhm. Ich glaube nicht, dass uns Apple oder Google jetzt so wie aufkaufen.
Werden technologisch schon so weit? Ja. Weißt du, warum ist es zu früh? Ist es zu früh aus technischer Sicht, aus Marketing-Sicht, aus persönlicher? Ich will jetzt noch weiter, oder?
Also ich mache gerne noch weiter. Ja, ich glaube, das Team auch. Es ist ich denke, es ist eine gute Stimmung. Ich denke, es ist dann wahrscheinlich, dass für eine Akquise, wenn Apple oder Google merken, wir nehmen Business von ihnen weg, substanziell. Mhm. Also wenn sie sehen, aha, immer mehr Leute im Millionenbereich wechseln die Tastatur. Auf der anderen Seite nimmt Apple immer Geld ein mit jedem Verkauf,
den wir machen. Ich kann sagen, also ich zahle ja nicht für die Tastatur von Ihnen. Wenn ich jetzt noch eine zusätzliche kaufe, ist das ein Mehrwert
für... Ist das Mehrwert für... Ja.
Die tun ja nicht etwas konkurrenzieren von Ihnen. Ja.
Ja. Also bei Google noch mehr, weil sie natürlich dann auf Daten im Hand von dieser Person. Ja. Aber dort ist die Frage, wenn man jetzt 10 Millionen oder 100 Millionen hätte, sind ja immer noch genug. Darum bin ich nicht sicher. Also ich sehe eigentlich eher eine Chance mit eben nicht Apple und Google als Smartphone-Hersteller, die sagen, es ist ein Differenzierungsmerkmal. Wenn ich vielleicht dort auch in diesem Bereich innovativ bin, was hat man, Displaygröße, wie Kamera, Spezifikationen, CPU-Geschwindigkeit, der Preis. Mhm. Und wenn ich vielleicht auch wieder auf dem Softwarebereich mal etwas komplett Neues bringen, auch exklusiv, dann ist das vielleicht ein starker Grund. Mhm. Ob jetzt einen Oppo-Gerät oder HTC kauft oder whatever, das kann vielleicht dann einen Unterschied machen. Und dort sehen wir auch stärkere Chancen, gerade weil sich auch die asiatischen Player vom Google-Ökosystem lösen und weg von dem Google-Programm wollen, gibt es dort sicher wieder mehr Chancen für eine nicht-Google-Standard-Applikation entsprechend reinzukommen.
Was ist ein Worst Case, was passieren kann, dass du sagst, jetzt sind wir gescheitert? Irgendwo kommt ja mal der Punkt, die müssen Wachstum haben. Oder die erleben von dem. Das entweder der Fall eintritt, den wir jetzt besprochen haben. Und auf der anderen Seite eben, wie ist das Finanzierungsmodell? Im Moment brauchen da die Investoren einfach aufgrund, dass sie halt wirklich wahrscheinlich in Tech investieren müssen und die Forschung müssen betreiben und das Marketing. Eben das, was ich jetzt gesehen habe, ist jetzt noch nicht so gewesen, dass ich sagen müsste, dort haben sie die Rakete schon gezündet, oder? Wahrscheinlich sind wir eben kurz davor, dass es jetzt abgeht oder wo es auch immer angeht. Und auf der anderen Seite haben die 500'000 Leute, die das installiert haben und verkaufen die In-Apps. Oder wenn natürlich würde ich sagen, okay, von diesen 500'000 kaufen 200'000 für $20 etwas, dann bist du auch immer guter Bereich. Was funktioniert am besten? Also funktioniert das mit den In-Apps? Sind dort Funktionen dabei, wo du sagst, ja, jeder, der eins kauft, geht auch im Schnitt noch 10 Franken aus, oder?
Also es funktioniert. Eins der wichtigsten Features ist, dass du in mehreren Sprachen gleichzeitig schreiben kannst. Und sonst hast du oft eine und musst das sonst noch manuell quasi umstellen. Und das brauchen natürlich einige Leute. Und zahlen auch dafür. Es ist aber so, bei Apps, gell, bei den Benchmarks zahlen 1-2% von den Nutzern nachher für In-App-Käufe. Bei uns ist es ein bisschen mehr. Und das werden wir weiter ausbauen. Mhm. Aber dass wir da irgendwie auf 10% kommen, ist wahrscheinlich unrealistisch. Mhm. Und das muss es aber auch nicht, weil auf der anderen Seite sind unsere Akquisekosten auch sehr gering. Also wir haben ein Marketingmodell, das funktioniert, wo wir Werbung über soziale Medien machen, wo wir eben an Leute ankommen, die sehr schnell, wenn sie das sehen, dann sagen, cool, das installiere ich jetzt gerade. Und ein relativ grosser Anteil der Leute, wo wir die Werbung anzeigen, installieren sie, darum ist es auch sehr, relativ günstig für uns. Und jetzt ist es eigentlich geht so darum, die Balance weiter zu optimieren. Wie viel gebe ich aus für einen Download? Wie viel Geld nehme ich nachher ein? dass wir das Modell auch hochskalieren können. Mit dem machen wir jetzt im Monat aktuell 80.000 Downloads. Also wir sind bei 650 mittlerweile, 650.000. Und das muss, dass man das halt dann auf 200.000, 300.000 oder 500.000 Downloads pro Monat hochschrauben kann. Ja. Und dann habe ich
das schnell, oder? Das Potenzial ist ja da. Also das ist ja bei euch wirklich, wenn es mal einschlägt, dann setzt sich's durch.
Ja, das ist also der nächste Schritt. Eigentlich immer noch bei den App Stores. Und dann der übernächste Schritt ist dann auch über Partnerschaften.
Ja.
Und das ist halt dann nochmal eine andere Nummer. Dann, ja. Dass man sagt, hey, man wird, wenn man eine Partnerschaft mit der Samsung schließen kann, die sagt, ich installiere euch auf unserem neuen Gerät, vielleicht in einem bestimmten Markt, im Europamarkt oder vielleicht auch im asiatischen Markt oder global, dann hat man da schnell einfach 20, 50 Millionen neue Nutzer auf einen Schlag. Und das ist, denke ich, für die App der wirkliche Hebel.
Yeah, yeah.
Das andere, was wir verfolgen, ist natürlich, dass wir sagen, hey, es gibt auch quasi Unternehmenskunden, die interessiert sein können, ein eigenes Keyboard zu lancieren für bestimmte Zwecke. Also wir sehen, dass international einige Banken Tastaturen lanciert haben, wo man kann über Tastatur Zahlungen ausführen kann.
Ah, natürlich, ja. Ja.
Und sie sagen, hey, dann musst du nicht immer ins Mobile Banking wechseln, also musst du nicht, zum Beispiel nicht in die Wind-App wechseln, wenn du im WhatsApp an deinen Kollegen willst, ein bisschen Geld schicken. Und sobald WhatsApp eine eigene Zahlungsfunktion hat, dann gehst du eh nicht mehr in die Twint-App, sondern bist einfach zu bequem und machst es direkt drüber. Und dann irgendwann stirbt, quasi sterben die Bankenversuche im digitalen Bereich noch ein bisschen Erfolg zu haben. Und mit der Tastatur wäre eine Möglichkeit zu sagen, hey, aber dann hast du auch immer die Funktion.
Aber kommen so eine Idee aus eurem Innovationsteam oder werdet ihr auch schon, habt ihr auch schon Anfragen von Firmen, die euch sehen und sagen, ja, mit denen könnte man so etwas machen?
Beides. Also wir haben, ist noch im kleinen Bereich, gell, Anfragen. Und also ich denke, am Anfang muss man sehr viel selber quasi treiben. Also Active Sales. Ja. Aber das ist sicher etwas, wo wir stärker wollen, oder stärker auch aktuell dran sind, in den Bereich hineinzugehen. Der nächste Schritt auch dort ist eigentlich die Lizenzierung nachher von dieser Text Prediction oder Autokorrektur-Technologie an andere Softwarehersteller. Und das muss nicht mit dem Keyboard zu tun haben. Ich kann sagen, hey, auf dem Laptop brauchst du das. Also wenn du in einem E-Mail-Programm schreibst, wenn das dir gerade Sätze vervollständigen kann, wie es ein Google Gmail macht, aber halt für einen Konkurrent von Google, der die Technologie nicht selber hat, bis hin zu ganzen Geschäftsapplikationen. Wie viele Formulare werden täglich ausgefüllt von schlussendlich 100 Millionen von Büroangestellten, die irgendwelche langweiligen Formulare ausfüllen den ganzen Tag. Dann hat es noch Fehler am drinnen. Nachher werden die Formulare nicht richtig ausgewertet vom System. Wenn ich dort die Möglichkeit habe, das schneller zu machen, wie es mir eben das Formular schon so halb vorausfüllt, und noch Datenqualität kann sicherstellen. Ich glaube, das gibt eine wahnsinnige Chance. Dort sind wir halt erst am Anfang. Die Zusammenarbeit mit der ETH hat auch richtig erst im letzten Sommer gestartet. Das heisst, wir sind erst ein halbes Jahr dran. Wir werden das Jahr sicher noch mal ein, zwei grosse Schritte sehen. Aber dort geht eigentlich auch die Reise an. Und da kann man eigentlich als Vision auch sagen, look, Tastatur ist unser erster Use Case. Es erlaubt uns, schnell Fuß zu fassen im Markt, mit vielen Leuten, mit vielen Sprachen, das richtig auszutesten, zu verbessern. Aber im zweiten Schritt ist es oft ein Produkt, aber ich kann mit der Technologie nach 1000 verschiedene Produkte hineingehen.
Total spannend. Zum Schluss noch schnell, vielleicht eben Datenschutz halt gleich. Du hast gesagt, die künstliche Intelligenz merkt sich natürlich, was ich schreibe und so. Also schlussendlich sind ja dann doch auch Sachen von meinem Nutzerverhalten. Wie können wir denn das gewährleisten, dass das eben dann nicht einmal in fremde Hände kommt?
Es läuft oft alles auf dem Gerät selber. Und das ist ja auch der Weg, wo Apple geht. Apple sagt auch, hey, auch mit dem neuen, mit dem HomePod, oder? Die Berechnung von der Sprachdaten basiert auf dem, im HomePod drin und nachher wird eigentlich nur die Anfrage rausgeschickt und wir hören nicht das ganze Gespräch noch mit. Mhm. Ein bisschen anders als was Amazon macht. Und das sind, denke ich, so ein bisschen die zwei Wege, oder? Google sagt mir, wir vernetzen alles. Sie haben ja schon gewisse Sicherheitsmechanismen, die sie auch lancieren. Das ist, auch Google hat erkannt, dass Privacy immer wichtiger wird. Das sind so ein bisschen die zwei Wege. Und wir gehen auch den Apple-Weg und sagen, wir bauen es so, dass es auf dem Gerät selber funktioniert. Mhm.
Das ist eine Philosophiefrage vom
Mund. Das ist eine Philosophiefrage. Ich denke auch, dort ist unser grösseres Abgrenzungspotenzial gegenüber Google.
Ja.
Wenn wir das wieder anders machen, jetzt selber eine riesige Infrastruktur aufbauen mit den Servern, wo alles sammeln und das noch sicherstellen, dann müssen wir sie wahrscheinlich in der Schweiz hosten. Das wäre einfach noch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal und sagen, wir haben da in der Schweiz so Berge, ein sicheres Datending. Vielleicht geht es ja dann, wenn wir sagen, wir schaffen mehr mit
Marketingstrategie.
Wir schaffen mehr mit den Unternehmenskunden zusammen. Die haben schon Interesse, dass die Daten dann von den Mitarbeitern zumindest ausgewertet werden. Weil dann kann ja das Unternehmen insgesamt dann auch weiterlernen. Und dass man dann so etwas zur Verfügung stellt und sagt, liebe SAP, wir können das quasi hosten nachher in der Schweiz und das ist alles hochsicher. Das hat dann sicher eigentlich einen Markt, also auch einen wirklichen Use Case, so wie es die ganzen Crypto-Firmen machen, oder?
Da haben wir auch eine bekannte Story.
Genau.
Ja, hey, David Eberle, danke schon vielmals. Super spannend. Die Geschichte muss niedergeschrieben werden. Ich hoffe, mit einer Typewise-Tastatur.
Ja, genau.
Bist jederzeit willkommen. Wir behalten euch im Auge. Und es wäre spannend, wenn wir in entfernter Zukunft mal zurückschauen und schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat.
Das war cool.
Dankeschön für die Besuch.
Vielen Dank.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.